Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Das Fest aller Heiligen lenkt unseren Blick ins Jenseits. Es ist ein froher Blick auf eine feiernde Gemeinschaft von der Erlösten und Versöhnten. Doch wie wird das für uns sein nach dem Tod? Werden wir auch zu dieser feiernden Gemeinschaft gehören, die an aller Heiligen überwinkt? Dazu haben wir dürfen einladen, der Pfarrer Robert Schmeing. Er redet zu Ihnen übers Telefon zum Thema Fegefeuer gibt's das noch. Grüß Gott, Pfarrer Schmeing, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Grüß Gott, Frau Kuhn, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Sendung geht es um das Fegefeuer. Und zur Auflockerung der heutigen Sendung wäre ich gerne mit einem Witz über das Fegefeuer angefangen, doch ich kenne keinen. Witze, in denen die Hölle oder der Himmel vorkommt, kenne ich dagegen schon einige. Aber in der heutigen Sendung soll es ja um das Fegefeuer gehen. Sie werden in dieser Sendung auch keine Geschichten aus dem Fegefeuer hören. In dieser Sendung wollen wir uns theologisch mit dem Fegefeuer auseinandersetzen. Was ist das Purgatorium bzw. Fegefeuer? Ein Blick in den Katechismus der katholischen Kirche schenkt uns nicht viele Informationen. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche antwortet auf die Frage kurz und knapp: Das Purgatorium ist der Zustand jener, die in der Freundschaft Gottes sterben, ihres ewigen Heiles sicher sind, aber noch der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. In dem Kleines theologisches Wörterbuch von Karl Rahner und Herbert Vorgrimmler heißt es über das Fegefeuer: Seit dem Mittelalter aufgekommene Bezeichnung für jenes reinigende Werden der Vollendung in allen Dimensionen des Menschen, das es nach kirchlicher Lehre gibt. Die Anschauung Gottes kann nur einem wirklich Vollendeten zukommen. Eigentlich könnte ich die Sendung an dieser Stelle beenden, denn in der Antwort des Kompendiums ist alles gesagt. Doch wenn wir uns erst dem vor allem im deutschen Sprachraum gebräuchlichen Wort Fegefeuer zu. Dieses Wort Fegefeuer empfinde ich als keine gute Übersetzung des lateinischen Wortes Purgatorium. Das lateinische Wort für Fegefeuer, Purgatorium, finde ich treffender, um das zu beschreiben, was im Fegefeuer passiert. In dem Wort Purgatorium steckt das lateinische Wort purgare, zu Deutsch säubern, reinigen. Das Purgatorium ist ein Reinigungsort. Das gefällt mir besser als Fegefeuer, denn mit dem Wort Feuer kann man die Assoziation Schmerzen und Zerstörung verbinden. Auch wenn ich weiß, dass mit dem Feuer ein Läuterungsprozess gemeint sein kann, wie der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7 schreibt: Dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Fegefeuer meint also weniger Zerstörung, sondern Reinigung von allem, was uns an unserem Vollendetsein in Gott hindert. Daher finde ich das Wort Purgatorium, Reinigung, treffender. Diese postmortale Reinigung, die umgangssprachlich Fegefeuer genannt wird, wird in der katholischen und orthodoxen Kirche bzw. in der protestantischen christlichen Gemeinschaft kontrovers diskutiert. Das liegt zum einen an den Quellen im Neuen Testament. Denn dort wird mehr die allgemeine Auferstehung bei der Wiederkunft Christi ins Auge gefasst. Die jenseitige Läuterung in der Zwischenzeit liegt nicht im Augenmerk. Auch wenn es nur dürftige Hinweise in der Bibel gibt, scheint schon im Alten Testament etwas von dem Leben nach dem Tod auf. Im Laufe der Sendung werden wir von einigen dieser Stellen hören. Wenn die Stellen so dürftig sind, worauf gründet dann die Lehre der Kirche? Zumal sich im Laufe der Geschichte ein wachsendes Problembewusstsein über diese jenseitige Läuterung zeigte. Es sind drei gedankliche Säulen, auf denen der Glaube an das Purgatorium gründet. Erstens, die Heiligkeit Gottes. Zweitens, die Berufung des Menschen zur Heiligkeit. Drittens, mangelnde Festigkeit im Guten. Erstens, die Heiligkeit Gottes. Aufgrund der Heiligkeit Gottes kann kein Unheiliger in Gemeinschaft mit Gott leben. Psalm 15 greift diese Vorstellung auf, wenn er im ersten Vers sagt: Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Und gleich im nächsten Vers gibt er schon die Antwort: Der makellos lebt und das Rechte tut. Zweitens, die Berufung zur Heiligkeit. Der Mensch ist zur Heiligkeit berufen, wie der Apostel an die Epheser, aber auch an die Thessalonicher schreibt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4: Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Und im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3 heißt es: Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Aus dem ersten Gedanken der Heiligkeit Gottes und dem zweiten, der Berufung des Menschen zur Heiligkeit, ergibt sich der dritte Gedanke. Wir erfahren immer wieder, dass Gläubige und Menschen guten Willens zwar die Todsünde meiden, aber dennoch mit Versuchungen zu kämpfen haben. Nicht immer halten wir der Versuchung stand. Wir müssen bekennen, dass wir leichte Sünden begehen. Auch wenn uns die Sünden vergeben werden, merken wir, dass an einer inneren Festigung im Guten uns mangelt. Aus der notwendigen Heiligkeit Gottes und der Gemeinschaft mit ihm können wir ersehen, dass es einer jenseitigen Läuterung bedarf. Jede Sünde, ob schwer oder leicht, zieht eine Sündenstrafe nach sich, auch wenn die Sünde in der Beichte vergeben worden ist. Ein Beispiel: Wenn ich mit einer Eisenstange die Fensterscheibe eines Geschäftes einschlage, dann kann ich den Inhaber um Verzeihung bitten. Wenn er sie mir gewährt, dann ist mir zwar vergeben, aber die Scheibe ist immer noch zerstört. Wenn wir eine Sünde begehen, dann wird auch etwas zerstört. Zum Beispiel können sich Ehepaare nach einem Streit vergeben und sie denken, alles ist wieder in Ordnung. Doch beim nächsten Streit werden alte Streitereien ausgegraben und sich gegenseitig vorgehalten, die doch eigentlich vergeben waren. Da spüren wir, wie Verletzungen Sünden nachwirken können. Wir erfahren in unserem Leben immer wieder Halbheiten. Schon die Menschen vor 2000 Jahren waren diesen Versuchungen ausgesetzt. So erzählt das zweite Makkabäerbuch im Alten Testament, wie die Soldaten zwar für ihren Glauben kämpfen, aber dennoch durch Amulette bei fremden Göttern Zuflucht suchen und im Kampf fallen. Judas, der Anführer der Soldaten, lässt nach einer Sammlung ein Sühnopfer für diese untreuen Soldaten in Jerusalem darbringen. Damit handelte er sehr schön, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich an den herrlichen Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. So steht es in den Versen 43 bis 45 im 12. Kapitel des 2. Makkabäerbuches. An dieser Stelle lade ich Sie zu einer musikalischen Pause ein. Musik. Das Fegefeuer ist der postmortale Läuterungsort, auf den die Bibel in ihren Schriften indirekt hinweist. Die Heiligkeit Gottes, die Berufung des Menschen zur Heiligkeit und die mangelnde Festigkeit des Menschen im Guten sind drei gedankliche Säulen, auf die der Glaube an das Purgatorium ruht. In manchen reißerischen Schriften liest man, dass das Fegefeuer eine Erfindung des Mittelalters sei. Vor allem wird diese falsche These in Verbindung mit einer falsch verstandenen Vorstellung vom Ablass vorgetragen. Schon in der Urkirche setzten sich die Theologen mit der jenseitigen Läuterung auseinander. Zum einen nehmen sie die vorhin schon gehörte Bibelstelle aus dem 2. Makkabäerbuch, Kapitel 12, als auch die Verse 13 bis 15 aus dem 3. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief für ihre Überlegungen. Die erwähnte Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief lautet: Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält er stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Clemens von Alexandrien, ca. 215 nach Christus gestorben, greift diese Verse für seine Überlegungen auf. Für ihn hat das Feuer eine reinigende Kraft. Es erinnert an die Katharsis, die nach dem vorchristlichen Philosophen Aristoteles ihre reinigende Kraft in den antiken Tragödien hat. Der Zuschauer wird von Leidenschaften befreit, indem er Affekte durch Rührung und Schauder durchlebt. Dadurch soll die Seele eine Läuterung erfahren. Auch Clemens von Alexandrien erfasst die Reinigung den ganzen Menschen, und zwar über den Tod hinaus. Dabei kann er sich nicht auf die Stelle im 12. Kapitel des 2. Makkabäerbuches stützen, da hier eine nähere Erklärung der Läuterung fehlt. Auch Tertullian, der 150 nach Christus geboren wurde, kennt schon das Gebet für Verstorbene. Das lässt darauf schließen, dass das Gebet für Verstorbene verbreitet ist. Er berichtet von einem alljährlichen Opfer. Dieses wird an den Geburtstagen der Verstorbenen dargebracht und wird im Kontext der Eucharistie erwähnt. Das Bild vom Feuer kommt bei ihm nicht vor. Tertullian bezieht sich auf einen Vers aus der Bergpredigt Jesu. Dort geht es um Töten und Versöhnung. Jesus sagt, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 26, Amen, das sage ich dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Auch Cyprian von Karthago, gestorben 258 nach Christus, kennt das Opfer für Verstorbene. Nach ihm sind nicht nur Märtyrer unmittelbar nach ihrem Tod in die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch alle Begierde-Märtyrer. Bei Cyprian gibt es einen Ort für die Büßer. Sie befinden sich in der Unterwelt und müssen hier Buße fortsetzen. Sie gehören nicht zu den Vollendeten. Von der Mutter des heiligen Augustinus, der heiligen Monika, ist bekannt, dass sie vor ihrem Tod ihre Söhne gebeten hat, ihrer am Altar des Herrn zu gedenken, wo immer sie seien. Das muss vor seinem Tod 430 nach Christus gewesen sein. Dieser kurze Aufriss zeigt, dass in der Urkirche ein Glaubensbewusstsein von einer Läuterung nach dem Tode da war. Dabei stützen sich die Kirchenväter auf die schon erwähnten Bibelstellen aus dem 2. Makkabäerbuch, dem 1. Korintherbrief, der Bergpredigt Jesu und dem Gleichnis vom unbarmherzigen Gläuber im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 34. Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. In der alten Kirche war die postmortale Läuterung eine Tatsache. Den Zeitpunkt für diese Läuterung verband man aber eher mit dem jüngsten Tag. Diese Vorstellung geriet aber in eine Erklärungsnot. Wo bleiben dann die Seelen der jetzt Verstorbenen bis zum jüngsten Tag, wenn sie nicht in der Anschauung Gottes sind? Der in der alten Kirche schon ansatzweise herrschende Gedanke von einer vor dem jüngsten Tag möglichen Gottesschau verbreitete sich im Mittelalter. Julian von Toledo, der 690 nach Christus gestorben ist, schreibt ein erstes eschatologisches Gesamtwerk. Darin stellt er Äußerungen zur Läuterung nach dem Tod zusammen und kommentiert sie. In diesem Zusammenhang spricht er von den Seelen, die nicht ganz verwerflich, aber auch nicht ganz vollkommen gelebt haben. Die Kirche betet für sie. Diese Seelen werden einem reinigen Feuer unterzogen. Hier werden die Fantasie anregende Vorstellungen hervorgerufen, die so manche Fragen nach »Wie sieht das konkret aus?« herausfordern. Sowohl auf dem Konzil von Trient als auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Lehre vom Reinigungsort bestätigt. Aber beide Konzilien warnen auch vor spitzfindigen Fragen, die die Frömmigkeit nicht fördern, sondern mehr der Neugierde frönen. Denn solche Fragen können Einfallstore für Aberglauben, Übertreibungen und Mangel im Glauben sein. Die Glaubenskongregation nimmt in einem Schreiben vom 17. Mai 1997 zur eschatologischen Fragestellung Stellung. In diesem Schreiben Reconscioris Epochosporum Synodi heißt es unter anderem: Wenn man über das Geschick des Menschen nach dem Tode spricht, so muss man sich besonders vor Darstellungsweisen hüten, die sich ausschließlich auf willkürliche Fantasievorstellungen stützen. Übertreibungen in dieser Hinsicht sind nämlich ein nicht geringer Grund für die Schwierigkeiten, denen der christliche Glaube häufig begegnet. Jene Bilder hingegen, welche wir in der Heiligen Schrift verwandt finden, verdienen eine besondere Ehrfurcht. Man muss ihren tieferen Sinn verstehen und die Gefahr vermeiden, sie allzu sehr abzuschwächen, weil das oft die Wirklichkeit selbst verflüchtigt, die in diesen Bildern angedeutet wird. In neuerer Zeit versuchte der 1968 verstorbene Priester und Theologe Romano Guardini, den Sinn und die Bedeutung der kirchlichen Lehre vom Fegefeuer zu erklären. Wir sind zur Heiligkeit und zur Gemeinschaft mit Gott berufen. In unserem Leben sollen wir diese Wahrheit immer tiefer erfassen und daraus unser Leben gestalten. Gott nimmt unser Mitwirken ernst. Er behandelt uns nicht wie eine Sache. Unser Mittun wird von Gott nicht ausgeschaltet. So wird das Purgatorium zu einem Ort, wo wir Gottes Liebe begegnen und unsere eventuellen Halbheiten sehen. Dieser Ort ist ein Ort, wo das nicht bestandene Leiden nachbestanden, die nicht erkannte Wahrheit nacherkannt, die nicht vollbrachte Liebe nachvollbracht werden muss, nicht als Ersatz, sondern im Sinn heilend aufarbeitender Reue. Was die individuell verschiedene Dauer der Läuterung betrifft, muss die Theologie ihr Nichtwissen bekennen. Aber warum gab es dann die Ablässe, die Zeitangaben in Tagen, Monaten und Jahren beinhalten? Warum es diese Ablässe gab, die in Tage, Jahre vollkommen und unvollkommen eingeteilt waren, darauf gehe ich nach einer musikalischen Pause ein.
Thank you.
Das Purgatorium ist ein Ort der heilend aufarbeitender Reue, die uns hilft, in die volle Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Schon seit der alten Kirche gab es das Glaubensbewusstsein, dass wir für unsere Verstorbenen beten können, die noch nicht als Vollendete leben. Wir können durch Ablässe unser eigenes, hoffentlich nicht zu erwartende Zeit im Purgatorium, als auch die läuternde Zeit von Verstorbenen verkürzen bzw. erleichtern. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden in einer weisen Handlung die Ablässe in vollkommenen Ablass und unvollkommenen Ablass eingeteilt. Denn bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gab es verschiedene Ablasszeitangaben, die man heute noch in alten Gebetbüchern oder auf Gebetzetteln finden kann. Da liest man dann 7 Tage Ablass, 33 Tage Ablass oder 7 Jahre Ablass, um einige Beispiele zu nennen. Diese Zeitangaben entwickelten sich aus den alten Bußbüchern. Bis zum frühen Mittelalter war es üblich, dass die Sünder öffentlich vor der Gemeinde ihre Sünden bekannten. Je nach Sünde gab es verschiedene Bußen. Ein Ehebrecher zum Beispiel konnte dann 5 Jahre aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Er musste als Büßer leben und durfte nicht zur Heiligen Kommunion gehen. Mit dem Aufkommen der Ohrenbeichte wurden diese Zeitangaben an Gebete oder Wallfahrten gebunden. Man kann leicht einsehen, dass die Gefahr des Missbrauchs groß war. Denn man kann seinen Seelenzustand nicht sehen und sieht sich besser oder schlechter, als man ist. So kann das religiöse Leben eine in krank machende Lebensweise führen. Der Ablass kam erst im Reformationsjubiläum von 1617 so richtig in Verruf. Das hat der evangelische Theologe und Historiker Dr. Hartmut Kühne in Quellenstudien herausgefunden. Im Zusammenhang mit dem genannten Reformationsjubiläum wurden dem Dominikaner Johann Tetzel ein schlechter Ruf angedichtet, der neueren geschichtlichen Quellenstudien nicht standhalten kann. Der ihm untergeschobene bekannte Ausspruch, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, wurde bereits 1482 von der Pariser Sorbonne verboten. Die Pariser Sorbonne war damals ein hohes theologisches Gremium. Was gerne verschwiegen wird, ist, dass man auch damals schon durch kleinere Werke der Barmherzigkeit am Nächsten, Kirchenbesuche oder Pilgerfahrten einen Ablass gewinnen konnte. Die Ablasse, die an Geldspenden gebunden waren, waren damals sozial gestaffelt. Wer reicher war, musste mehr spenden. Daher hatte ein Armer nicht das Nachsehen und er hätte länger vor dem Tor des Himmels warten müssen, weil er nicht so viel spenden konnte wie ein Reicher. Um heute einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, gelten folgende Bedingungen. Für die Gewinnung eines vollkommenen Ablass sind der Empfang des Bußsakramentes mit entschlossener Abkehr von jeder Anhänglichkeit an die Sünde, Kommunionempfang und Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters, Glaubensbekenntnis, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater, nötig. Ist die Einhaltung einer Bedingung nicht gegeben, wird der Ablass als unvollkommen gewonnen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf den vollkommenen Ablass in der Sterbestunde aufmerksam machen. Wenn der Priester dem Sterbenden den apostolischen Segen spendet, ist damit ein vollkommener Ablass verbunden. Der Segen lautet: Der päpstliche Segen, den ich Ihnen nun erteile, ist ein besonderer Dienst der Kirche an den Kranken. Die Kirche hilft Ihnen durch die ganze Kraft der Fürbitte in der endgültigen Bewältigung der Schuld. Vertrauen Sie daher auf Gott. Er vergibt Ihnen. Seine liebende Hand führt Sie durch den Tod zum Leben. Aufgrund der mir vom apostolischen Stuhl verliehenen Vollmacht gewähre ich dir vollkommenen Ablass und Vergebung aller Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Welch ein Trost ist dieser Segen, wenn er kurz vor dem Tod empfangen werden kann. Da wir nicht wissen, wann wir sterben, sollten wir jeden Tag nutzen, um aus dem Glauben heraus zu leben. Jeden Tag können wir nutzen, um unsere Freundschaft zu Gott zu pflegen. Durch unser fürbittendes Gebet können wir den sogenannten armen Seelen viel Trost zukommen lassen, wie es schon das Glaubensbewusstsein der alten Kirche wusste und praktizierte. So möchte ich die Sendung mit dem Artikel 1030 aus dem Katechismus der katholischen Kirche schließen, der kurz und knapp beschreibt, was der Reinigungsort das Fegefeuer ist. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung. Fegefeuer gibt's das noch. Herzliches vergelt's Gott an Pfarrer Robert Schmeying. Auch Ihnen möchte ich danken sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Gottes Segen.